So, ich fange einfach mal an mit einer kleinen biblischen Geschichte. Steht im Markus-Evangelium. Da ging Jesus zusammen mit seinen Jüngern durch die Prärie, durch Galiläa. Und er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, dann wird er nach 3 Tagen auferstehen. Er spricht zu ihnen davon, dass er leiden muss, dass er sterben wird für die Menschen und dass er dann auferweckt wird. Was machen die Jünger? Na, weiß es jemand? Jesus spricht also über die tiefsten Dinge des Reiches Gottes. Wir lesen weiter. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie daheim waren, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer von ihnen der Größte sei. Ja, also Jesus spricht davon, was geschehen wird, wie das Reich Gottes gebaut wird, dass er leiden wird und dass er auferweckt wird. Und im Denken der Jünger ist die Frage, wer ist denn hier der Größte? Und damit haben wir das Grundthema, das wir heute zunächst betrachten, nämlich Jünger sein nach biblischem Vorbild. Also, da waren diese wundervollen Dinge vom Reich Gottes und im Denken der Jünger ist, wer von uns ist der Größte? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, wir kennen die Geschichte, aber ja, stell dir vor, wirklich, es geht darum, du gehst nicht in die Hölle, sondern du gehst in den Himmel und du überlegst dir, und welche Position kriege ich da? Ist doch komisch, oder? Seltsam, so ein bisschen. Okay, eine kleine andere Geschichte. Wir untersuchen also verschiedene Aspekte, verschiedene Dinge, die von den Jüngern im Wort Gottes berichtet werden. Ebenfalls im Markus-Evangelium im 6. Kapitel. Da wird berichtet, wie Jesus predigt vor einer großen Menschenmenge. Predigt vor vielen, vielen Menschen. Er sieht eine große Menge aus. Und sie tun ihm leid, denn sie sind wie Schafe ohne Hirten. Und er fing eine lange Predigt an. Die Menschen sind ergriffen, die sind so ergriffen, dass sie gar nicht weg wollen. Der Tag ist fast vorüber. Seine Jünger traten zu ihm und sprachen. Was sprachen sie? Sprachen sie, Halleluja, preis dich. Da sind ja jetzt 5000 Leute, endlich geht das Reich Gottes los. Nein, was haben sie gesagt? Ja? Bist du bald fertig? Hallo, Hunger. Ich meine, all diese Leute haben nichts zu essen. Also, was sie gesehen haben, das war Brot. Sag mal, ist ja schön und gut. Ich meine, wir wissen ja, dass du so ein gesalbter Prediger bist und so und die Kranken sind auch schon alle geheilt. Aber wie wäre das denn ja langsam aber sicher mit ein bisschen Fleisch auf dem Teller? Also die Jünger hatten ganz klar eine Perspektive, dass sie mit diesen Augen gesehen haben. Ja, vielleicht wird's mit dem Mund etwas besser. Was haben die Jünger für Worte der Gnade gesprochen? Wir wenden uns, ohne dass wir sie jetzt lesen, dieser kleinen Geschichte zu. Jesus geht mit seinen Lieblingsjüngern, mit den Jungs, die echt drin waren, die wirklich wussten, was Sache ist, auf einen Berg und da erscheinen Elia und Mose und die sprechen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Und plötzlich haben sie gesehen, wie Jesus verherrlicht und verwandelt war. Und Petrus sagt, lass uns Hütten bauen. Das ist ja schön hier. Lass uns Hütten bauen. Für eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Also, da kam ein ganz klares Blabla. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ne? So ein bisschen. Eine andere Geschichte. Jesus hat sein Angesicht gewandt, um nach Jerusalem zu gehen. Lukas Kapitel 9. Die Zeit war erfüllt. Er sollte hinweggenommen werden. Er wandte sein Angesicht, um nach Jerusalem zu wandern. Das heißt, die Leute, man hat sich da besonders zurechtgemacht, auch egal. Auf jeden Fall wussten die Leute, er geht nach Jerusalem, er ist Pilger dahin. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten, aber die nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht gewandt war, nach Jerusalem zu wandern. Als das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, wir segnen sie und suchen uns was anderes. Nein, wir haben gefragt, Herr, sollen wir auf dieses Dorf Feuer herabrufen, damit die verzehrt werden? Ja, also, sie hatten verstanden, dass das im Reich ihrer Möglichkeiten lag. Sie wären fähig gewesen, Feuer auf ein Dorf herabzurufen, damit es abbrennt. Und genau das haben sie in vollem Ernst gefragt. Jesus geht nach Jerusalem. Jesus hat ihnen vorher erklärt, ich werde dort leiden, ich werde dort sterben, aber ich werde auferstehen. Und dann bringen sie solche Sachen wie, wer ist denn hier der Größte? Oder was, die wollen uns nicht aufnehmen? Ja. Und im Herzen, als Petrus gefragt wurde, du bist doch auch einer von denen. Petrus, der gerade kurz vorher gesagt hatte, ich werde sterben für dich. Egal, wo es hinführt, ich werde für dich und mit dir sterben. Der sagte, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ich bin nur zufällig hier. Eigentlich wollte ich nur meine Netze verkaufen oder flicken lassen. Oder ich bin nur Fischer. Seltsam, ne? Seltsam. Wir nennen das mal die dunkle Seite der Jünger. Okay? Gibt natürlich auch eine helle Seite der Jünger. Aber könnt ihr das sehen? Weil manchmal, gerade wenn man in eher konservativen Gemeinden aufgewachsen ist, dann wird das so weitergegeben, dass da der heilige Petrus war und dahinter kam der heilige Johannes und der heilige Jakobus und die wandelten hinter Jesus her und Jesus segnete die Massen und die segneten hinterher. Nee, das waren Menschen, wie du und ich. Und die hatten all diese seltsamen Eigenschaften hier. Die haben sich Gedanken gemacht, die haben körperliche Bedürfnisse hoch angesetzt, die waren wütend, die waren ängstlich, all diese Dinge. Okay, aber wenden wir uns von der dunklen Seite der Jünger der hellen Seite der Jünger zu. Das Denken der Jünger, da gibt es auch andere Beispiele. Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 9, da schreibt er, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Ich selber wünsche, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammesverwandten sind nach dem Fleisch. Also wenn nur ein paar von seinen Geschwistern, von den Leuten, mit denen er verwandt war, Christ geworden wären, dann wäre er bereit gewesen, seine eigene Erlösung aufzugeben. Glaubt ihr das? Der Mann hatte verstanden wie kein anderer, was es heißt, als Mensch auf dem Weg zu sein in die Hölle. Und er sagt, ich würde diesen Weg gehen, wenn meine Mitgenossen aus meinem Volk errettet werden könnten. Hat er da übertrieben? Ich glaube, der war einfach so verändert in Christi Ebenbild, dass er das genauso empfunden hat, weil das ist das, was Christus getan hat. Er, der von keiner Sünde wusste, der ohne Fehl war, ohne irgendwas, was schiefgegangen wäre, der wurde Mensch und hat unsere Strafe getragen. Und das hat Paulus so durchdrungen, dass er gesagt hat, ich wäre bereit für meine Geschwister, für meine Genossen im Volk das Gleiche zu erleiden. Also im Denken gab es dann auf der anderen Seite auch sowas wie Christi Ebenbild sein. Die anderen Dinge überlegen wir uns mal anhand dieser kleinen Geschichte. Da gab es diese Geschichte, da sitzt ein verkrüppelter Mensch am Eingang des Tempels. Der darf nicht in den Tempel, weil er unrein ist. Und der sitzt da und der leidet so vor sich hin. 40 Jahre lang saß er da verkrüppelt und hat gebettelt. Und dann kommen Apostel, ihr kennt die Geschichte, und schauen zu ihm runter und er schaut hoch. Und er erwartet, dass sie ihm was geben. Und sie geben ihm was. Aber was? Heilung, ja. Und wenn man die Geschichte liest, dürft ihr dann zu Hause, dann ist das ganz interessant. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi sei geheilt. Und er steht auf. Also, er sieht, dass da Glaube da war. Er ist plötzlich in der Lage, genauso wie Jesus, zu sehen mit seinen Augen. Und zwar nicht mehr zu sehen, Brot, sondern zu sehen, da ist Glaube. Er sieht ihn an und sieht, dass der Glaube da ist, geheilt zu werden. Und er spricht Worte des Segens. Und er handelt. Er sagt was ganz Erstaunliches. Er sagt nicht, ja, mein Lieber, oh Herr, bitte komm und heile. Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, sagt dieser Petrus, was ich habe, was ich hier in meinen Händen habe, das gebe ich dir. Geh, steh auf, sei geheilt. Das hatte er. Also, Heilung, Heil. Ja, und was war in ihrem Herzen? in ihrem Herzen. Ein bisschen später, da gibt's dann diese üblichen Geschichten. Die Pharisäer finden das nicht lustig, dass einer geheilt wurde und fragen ihn, warum bist du geheilt worden und all sowas. Und dann werden die Apostel vor den Hohen Rat gebeten oder auch abgeführt, könnte man übersetzen. Und dort müssen sie Rechenschaft geben. Und dann reden sie so gut, dass der Hohe Rat sich wundert und sagt, das sind doch ungelehrte Menschen. Das sind doch ganz einfache Fischer. Und dann sagen sie, sie bedrohen Petrus und Johannes und sagen, dürft nicht mehr reden vom Namen Jesus. Und was ist aus der Angst geworden? Da wird ein, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist die lichte Seite der Jünger. Also auf der einen Seite wird in den biblischen Geschichten berichtet, sie denken darüber nach, wer der Größte ist. Sie leben im Fleisch. Sie reden manchmal Blödsinn. Sie haben Angst. Und sie würden auch jede Menge Blödsinn machen. Sehr schön, wenn das übereinstimmt, ne, das Denken und Handeln. Auf der anderen Seite finden wir Stellen, wo sie in Christi Ebenbild verwandelt sind. Sie sehen mit den Augen im Geist und haben Glauben. Oder sie sehen Glauben. Sie sprechen Segensworte aus. Ihr Herz ist verwandelt und sie bringen Heilung und Heil. So, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie kommt man von A nach B? Wie wird man von einem Jünger, der so ist wie die dunkle Seite der Jünger, zu einem Verwandelten? Und da gibt's ganz, ganz viele Rezepte dafür. Ja? Vorschläge? Ist das hier die Klasse der Neubekehrten? Also so Klassiker wären beispielsweise, das Gehirn muss erneuert werden durch Wort Gottes. Ja? Und das Herz muss erneuert werden durch Zeit mit Gott. Solche Sachen. Und Gebet ist immer gut. Das sind so die Dinge, wie man normalerweise sagt, dass man verwandelt wird. Das ist wichtig, finde ich, das Thema. Also ich finde es wichtig. Ne? Hab drüber nachgedacht, hab mir gedacht, ja, Wort Gottes. Wort Gottes ist eine gute Sache. Aber kann eigentlich nicht sein, weil hier die dunkle Seite der Jünger und dann lesen wir nirgends, dass die ein Theologiestudium gemacht hätten oder mehr Wort Gottes zur Verfügung gehabt hätten. Die Bibel wurde damals erst geschrieben, das Neue Testament. Also Wort Gottes, ja, gut, müssen wir, sollen wir, dürfen wir. Danke für dieses Wort, aber ist nicht das, was die Jünger verwandelt hat. Dann habe ich mir gedacht, Zeit mit Gott zu verbringen, das wird's gewesen sein. Sie haben Zeit mit Gott verbracht und das hat die Jünger von dieser Seite auf diese Seite gebracht. Da kam mir der Gedanke, Zeit mit Gott, diese Seite hier war gerade 3 Jahre mit dem lebendigen Sohn Gottes zusammen. Wie viel Zeit mit Gott und in welcher Gestalt sollte sie denn dann verwandelt haben darüber? Also eher nicht. Also was liegt zwischen dieser dunklen Seite und der hellen Seite? Und warum ist das für uns keine akademische Frage, sondern total wichtig? Total wichtig für uns ist es, weil wir uns ganz oft auch auf dieser Seite befinden. Wir haben Angst, da kommt Blabla raus. Wir sehen und haben die Welt im Fokus. Wir wollen wissen, wer ist der Größte, wer ist stolz. Und eigentlich von Herzen her wollen wir doch hier drüben sein. Also was war das, was diese Jünger verwandelt hat? Und als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war der Unterschied. Das war der Unterschied. Und Leute, wir nehmen das manchmal nicht ernst. Wir denken, ja, Pfingsten, dies, das und jenes. Wir sind in der gleichen Situation. Wenn wir denken, dass wir frei sind von diesen Gedanken, ja, wer ist denn der Größte? Ja, ich spiele ja schon ein bisschen besser Gitarre als... Ja, bei mir haben sich schon 2 Leute bekehrt. Also ich bete ja schon ein bisschen mehr. Ich bin ja schon ein bisschen geistlicher. Oder unser Blick, wie oft sehen wir denn? Wie oft sehen wir, ob wir jemandem ein Wort der Gnade geben können? Sind wir, aber wir denken das. Wir denken, wir wären völlig weg von dieser Seite. Aber ich garantiere euch, ohne den Geist Gottes und ohne seine Gnade auf unserem Leben, wären wir schockiert, wie viel von dieser Seite noch in uns ist. Also, der Heilige Geist kam auf jeden Einzelnen. So ein paar grundlegende Fragen. Jesus hatte gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Ist der Heilige Geist einfach nur eine Kraft? Die Schwachstrombatterie wird gegen eine Starkstrombatterie ausgetauscht? Nein. Wichtig, weil wir ganz anders damit umgehen. Wenn ich den Strom einschalte, schalte ich ihn ein. Bin ich Herr über den Strom. Wenn es sich beim Geist Gottes aber nicht um eine Kraft wie den Strom handelt, sondern um eine Person, dann muss ich damit ganz anders umgehen. Also, der Heilige Geist ist eine Person. Er hat Verstand, Wille, Gefühle. Gehe ich jetzt nicht so darauf ein. Nächste Frage wäre, wurden die in dem Augenblick wiedergeboren? Nein, nein. Nein, nein, absolut nicht. Wiedergeboren waren sie schon früher. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, empfangt Heiligen Geist, als er auferstanden ist und er haucht seine Jünger an. Und ich glaube, wenn man das untersucht, dann stellt man fest, ja, in dem Augenblick waren sie wiedergeboren. Nein, das hier, das ist eine neue Erfüllung. Eine Erfüllung. Voll bis zum Rand. Und dann läuft es über. Und das lest ihr die ganze Apostelgeschichte durch und in den weiteren Dingen, die berichtet wurden. In der ganzen Kirchengeschichte, voll bis zum Rand. Und dann war wieder mal Not und dann haben sie gesagt, Herr, das kann so nicht angehen. Und die Städte bebte, wo sie zusammen waren. Und der Geist Gottes erfüllte sie und sie fingen an zu predigen. Wieder und wieder und wieder und wieder. Wir brauchen das nicht. Ganz oft denken wir bräuchten das nicht. Aber wir sind genau in der gleichen Lage. Jesus hat gesagt, ich werde gehen, ich lasse euch nicht alleine hier, ich sende euch einen Tröster, einen Beistand und in dem werde ich zu euch kommen. Und er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und genau darum geht es hier. Und wann auch immer du glaubst, der Heilige Geist wäre ein nettes Add-on, etwas, was dir dann noch ein bisschen besser hilft, dann bist du ein direkter Nachfahre der Pharisäer. Bin ja so froh, dass es Flammen waren und keine Tauben. Ne? Es kamen lauter Tauben von oben und erleichterten sich auf einem jeden von ihnen. Warum kam nicht eine große Flamme? So eine große Flamme. Und das ganze Gebäude hatte obendrauf eine Flamme. Weil der Geist Gottes zu jedem Einzelnen kommt. Zu dir, zu dir, zu dir, zu dir, 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 dir und zu mir. Geht's euch noch gut? Ja, kann ja sein, dass das jemand persönlich nimmt. Ne? Sowas wie, wenn du glaubst, du bist auf der Seite nicht mehr, sondern du bist auf der Seite und kommst ohne den Heiligen Geist aus, dann bist du ein Erbe der Pharisäer, dass Menschen sagen, mir geht's jetzt nicht mehr ganz so gut. Andererseits würden die es wahrscheinlich jetzt nicht laut sagen. Ne? So, wir müssen noch über ein paar Probleme sprechen bei dieser Sache mit dem Heiligen Geist, was dem im Weg steht. Sind im Wesentlichen vier Dinge. Das eine ist eben dieser Stolz, den hatten wir jetzt genug. Ja, ich kann das alleine und der Geist Gottes ist irgendwie so ein bisschen, naja. Das zweite ist einfach Unkenntnis. In langen Jahrhunderten der Kirchengeschichte, da wurde nie über den Geist Gottes gesprochen. Das dritte, also mit all den Sachen könnt ihr euch zu Hause in Frieden beschäftigen. Aber das dritte ist eine spezielle deutsche Geschichte. Wer von euch kennt die Berliner Erklärung? Ja, nicht wirklich viele. Ja doch, jetzt werden es mehr. Ihr habt Angst, dass ich was davon erzähle. Okay, also kurz zusammengefasst war das so. Anfang des 20. Jahrhunderts waren in Kansas City in den Vereinigten Staaten von Amerika Bibelschüler zusammen und haben die Bibel studiert. Und sie haben gesagt, okay, Apostelgeschichte, irgendwas daran ist eigenartig. Dieses, was da berichtet wird, Wir lesen zwar in unseren theologischen Büchern darüber, dass das gleichbedeutend ist mit Wiedergeburt, und aber wir erfahren überhaupt nicht das, was dort beschrieben ist. Also das ist ganz eigenartig. Und dann sprach John zu Fred: Du, weißt du was? Abara, ach, das... Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. John und Fred waren jetzt eine Ausschmückung von mir, nicht, dass jemand versucht, die in der Geschichte wiederzufinden. Auf jeden Fall, diese Bibelschüler, die wurden plötzlich erfüllt vom Heiligen Geist, und dann kamen all diese Dinge aus der Apostelgeschichte. Und es brach aus und es wurde ansteckend, ansteckend wie damals. Von einem Ort zum nächsten Ort, zum nächsten Ort, zum nächsten Ort. Das Klima in Deutschland zu der Zeit war so, dass die Menschen gesagt haben: wir wollen dieses neue Feuer, wir wollen Erweckung, wir wollen, dass das Leben hier anfängt, das geistliche Leben, dass das Kraft kriegt und dass der Herr zu uns kommt, dass er uns heimsucht. Wir wollen nicht mehr sündig sein, sondern wir wollen frei davon sein. Wir wollen, dass wir Gott erleben in unserer Mitte. Und dann kam das Feuer auch nach Deutschland. Aber es gab ein paar Menschen, die leicht verwirrt waren und die Versammlungen veranstaltet haben in Kassel. Und in diesen Versammlungen, da haben sie einige Dinge unweise gehandhabt, und plötzlich begannen Manifestationen, die sehr seltsam waren. Schmerzhafte Manifestationen, Leute begannen zu brüllen und zu schreien, es wurden Sünden namentlich genannt, ein Prediger schlug Anwesende mit der Bibel. Leute begannen sich auf dem Boden lang zu schlängeln im Heiligen Geist in Anführungszeichen. Das Ganze war völlig außer Kontrolle. Und es war offensichtlich ein dämonisches Imitat. Als die Leiter der Kirche das sahen, kamen sie zusammen und haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Sie haben gesagt: Das ist definitiv alles von unten. Und dann haben sie gesagt: Die ganze Pfingstbewegung sei von unten. Viele der vom Geist Begabten seien Besessene. In Wirklichkeit spräche nicht der Geist Gottes, sondern Dämonen, um die Auserwählten zu verführen. Es habe nur ein Pfingsten gegeben. Es sei jetzt nur noch an der Zeit, auf Jesu Wiederkunft zu warten. Diese geistlichen Leiter haben sich dann zusammengefunden, haben viele Neutrale, also Leute, die gesagt haben: Ich weiß nicht, möchte mir noch selber ein Urteil bilden, haben die auf ihre Seite gezwungen. Auf jeden Fall gab es dann diese Berliner Erklärung, wo sich viele Leute, geistliche Leiter Deutschlands, zusammengesetzt haben und gesagt haben: Wir wollen das nicht, und den Geist Gottes per Manifest, per Dokument ausgeschlossen haben. Gesagt haben: Das wollen wir in Deutschland nicht haben. Im Anschluss daran kam die finsterste Zeit der deutschen Geschichte. Wir fühlten uns berufen dazu, 6 Millionen Juden, hätten wir mehr kriegen können, hätten wir auch mehr genommen, das Lebenslicht auszublasen. Die Menschen hatten Freiheit, medizinische Experimente zu machen an Lebenden, sie auseinanderzunehmen, zu sezieren, obwohl sie noch gelebt haben, in der Kälte einzusperren, alles, was man sich so vorstellen kann. Der Krieg war vorbei, in anderen Ländern begannen Erweckungen, in Deutschland begann das Wirtschaftswunder, und langsam aber sicher kam der Geist Gottes zurück zu uns. Langsam aber sicher. Ein bisschen Heilungsgaben, dann später prophetische Rede. Langsam aber sicher wirbt der Geist Gottes wieder um uns und ist zu uns zurückgekommen. Wenn man das zum ersten Mal hört, dann kann man nicht anders als sagen: Ja, ich möchte Buße tun darüber. Es gab und gibt eine Bewegung von geistlichen Leitern in Deutschland, die das aufarbeiten, die das analysieren und die dafür Buße tun. Also das ist jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe. Warum erzähle ich euch das trotzdem? Weil ganz viel in unserem Denken von diesen Ereignissen geprägt ist. Egal, ob du in der Ekklesia aufgewachsen bist, da ist es wahrscheinlich etwas weniger. Ich komme aus der katholischen Kirche, ich kenne Leute, die kommen aus der evangelischen Kirche. Diese Denkweise, das, was ich vorher kurz beschrieben habe, das findet sich ganz, ganz oft im Umgang mit dem Heiligen Geist. Stellt euch vor, Jesus sagt: Da kommt ein Freund zu euch. Da kommt jemand, der euch Gutes tut. Da kommt jemand, der euch mit Kraft ausrüstet. Da kommt der, der euch an der Hand nimmt, der dafür sorgen wird, dass ihr in der Welt wirkt und dass ihr auf der anderen Seite heil in mein Reich heimkommt. Da kommt jemand, ich nenne ihn jetzt mal ein Siegel. Er wird euch versiegeln in dieser Welt. Er wird mit euch sein. Ich bin in diesem Geist bei euch. ist doch ein Freund, nach dem man sich ausstrecken würde. Aber was geschieht, ist, dass ganz oft Leute sagen, oh ja, Jesus ja, der Vater ja, aber der Heilige Geist, da habe ich Angst. Oder ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich habe Angst, dass ich verführt werden könnte. Das könnten ja Schwarmgeister sein. Und das sind alles die Argumente, das sind wortwörtlich die Argumente, die damals bei der Berliner Erklärung gebraucht wurden. Also, dieses zwanghafte Prüfen, was ist das denn jetzt für ein Geist? Natürlich sollen wir nicht blind sein, aber dieses und oh und wenn wir uns damit beschäftigen, dann finden wir in unserem Denken und in unserer Erbmasse oft, dass wir dieses Feuer, das wir so unbedingt brauchen, um vom Alten in den neuen Menschen verwandelt zu werden, dass wir dieses Feuer im Herzen wollen, aber im Verstand blockieren. Das ist das Problem. Das ist das, weswegen ich die Geschichte erzählt habe. Lagerbildung gab es als Folge. Gibt nur schwarz oder weiß oder Ablehnung von Emotionen oder sogar Ablehnung der Heiligungsbewegung. Hier steht, eine Folge der Ereignisse in Kassel waren und in Berlin. Wir haben den Geist Gottes als Person zurückgewiesen. Wir haben ihn reduziert auf den Wunder- und Kräftelieferant, anstatt ihn als Freund zu schätzen. Wir haben versucht, ihm vorzuschreiben, wie er sich verhalten soll, anstatt ihm zu folgen. Und wir sehnen uns danach, dass diese Welt Christus erkennt. Und wir sehnen uns danach, dass wir im Geist sehen können, dass wir sehen können, da ist ein Mensch, der hat Glaube und dann die Werke Gottes tun können. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Gefangenen die gute Nachricht zu bringen, ein Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. All diese Dinge. Ja, ich sehne mich danach, Segensworte zu sprechen. Ich sehne mich danach, dass mein Herz verwandelt wird. Also muss ich mich damit auseinandersetzen. Mit dieser Geschichte, Heiliger Geist. Soweit das Wort zum Sonntag angekommen. Dann gibt es noch ein viertes Problem, habe ich gesagt. Nämlich der Geist Gottes lenkt keine Aufmerksamkeit auf sich. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt man öfter mal in so ein pseudospirituelles, ja, ich muss jetzt aber geistlich sein und jetzt muss ich in anderen Sprachen beten und man fokussiert sich auf den Geist Gottes. Muss man auch irgendwo, um die richtige Einstellung zu kriegen. Aber auf der anderen Seite tut der Geist nichts anderes, als auf Jesus hinzuweisen. Und das ist das vierte Problem dabei. Wenn man sich mit den ganzen Themen auseinandersetzt, dann verliert man öfter mal das Ziel aus dem Auge. Und das Ziel ist Jesus Christus. Wie wir die letzten Lieder heute gesungen haben, habt ihr gemerkt, unser Herz geht auf. Ja, Jesus, Jesus, Name über alle Namen ist der Name und so weiter. Das ist das. Da lebt unser Herz auf. Das ist das, wo wir mitgehen. Und wie gesagt, es ist eine Falle manchmal, in die man reinläuft, dass man dann zu sehr auf den Geist fokussiert ist. Nicht, weil es falsch wäre, nicht, weil es eine Irrlehre wäre, aber weil der Geist nur auf Jesus hinweist und die Werke tut. In der Apostelgeschichte, in all den Erweckungen über die Jahrhunderte hinweg, haben die Menschen nie Manifestationen oder Ausgießung des Geistes oder sowas gesucht. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber im Grunde haben sie immer gesucht, Jesus, Gott. Ja. Ich kannte einen der Leiter, mit denen die Toronto-Bewegung angefangen hat. Und er hat mir erzählt, sie waren konservativ ohne Ende. Sie haben versucht, diese Bewegung aus der Gemeinde rauszuhalten. Das heißt, hinter der Bühne hatten sie einen Raum, in dem sich die Leiter vorbereitet haben. Und da war eine mächtige Ausgießung des Geistes Gottes. Und wer gerade noch laufen konnte, ohne dass man ihm das angesehen hat, der ging raus und hat stockkonservatives Evangelium gepredigt. Weil sie auch diese Vorurteile hatten. Und auf der anderen Seite haben sie das dann irgendwann aufgegeben, weil sie gesagt haben, wir haben Jesus Christus gesucht und Gott hat uns das gegeben. Und bitte, bitte, bitte setzt euch mit dem Thema auseinander, aber bitte behaltet genau diese Herzenseinstellung. Wir wollen Jesus Christus suchen. Wir wollen ihn erkennen. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen, dass er mehr in unserem Leben ist. Wir wollen, dass er unser Freund ist. Wir wollen, dass die Welt von ihm durchdrungen wird. Und wenn das dann dadurch geschieht, dass wir mehr von seinem Heiligen Geist haben, dann sind wir glücklich und zufrieden. Dann ist das prima. Aber wir möchten nicht das Hinweisschild mit dem verwechseln, worauf es hinweist. Amen.